Lobpreis zu sein. Wir hatten Freitagabend auch die Heart to Heart und es war so, ganz viele haben gesagt, es war so ein Ort des Friedens. Also wir haben Gott einfach so stark gespürt. Es war einfach sehr schön. Ich musste gerade im Lobpreis an David denken, wie er getanzt hat, als er die Bundeslade gebracht hat. Und seine Frau Michal hat ihn dann verurteilt. Wie kannst du nur, du bist der König. Aber ich glaube, eine der stärksten Auswirkungen von Gottes Geist, wenn er in uns ist, ist, dass je stärker Gottes Geist in uns ist, desto mehr Ausdruck kommt eigentlich hervor. Und desto stärker und intensiver ist auch unser Lobpreis, unsere Anbetung, weil der Geist Gottes aus uns heraus sprudelt. Das ist eine der Dinge, wie er sich zeigt, natürlich auch auf anderen Wegen. Gestern waren wir auch mit dem Heiligen Geist unterwegs. Wir hatten einen Büchertisch bei den Riemarkaden und es war richtig, richtig gut, weil die Leute sehr offen waren. Und eine Gruppe von euch hatte hier bei der vorletzten Heart-to-Heart abends ja so Lebkuchenpackerl gepackt und einen Zettel dran. Und wir haben noch Kugelschreiber dran gemacht von Quelltor auch. Und da hatten wir, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber wir hatten dann auch 250 so christliche Glückskekse. Wir haben alles verteilt. Und was gestern ganz stark ging, waren Bibeln. Also wir haben ca. 150 Bibeln verteilt und 10 oder 12 Fremdsprachige auch, was echt stark, ja, Rumänisch, ja, haben wir hier, natürlich, klar, oh, wow, rumänische Bibel, stark. Und es gab auch einige Gespräche und wir beten einfach, dass Gott echt jedem Einzelnen danach geht. Das war gut. Genau, dritter Advent. Das Thema ist Liebe. Die Kerstin hat die Adventthemen vorbereitet und hat sie gesagt, am dritten Advent, Christian, darfst du über Liebe sprechen. Und ich dachte so, wow, krass, was für ein Thema. Dann die Frage, was ist Liebe? Wie drückt sich Liebe aus? Wie unterschiedlich nehmen wir Liebe wahr? Also man kann Monate bei diesem Thema bleiben, ist es doch auch eines der Hauptthemen des Evangeliums und der Weihnachtsbotschaft. Ja, was ist Liebe? Manche sagen vielleicht, Liebe ist ein Gefühl, eine tiefe emotionale Bindung, die Sehnsucht nach Nähe, wenn man verliebt ist, das Gefühl der Geborgenheit, der Annahme. Manche sagen, gerade so in der Teenagerzeit ist das pure Biologie. Ein Rauschzustand durch die Aktivierung des Belohnungssystems im Gehirn. Funktioniert bei Hunden auch mit Leckerli. Also Erziehung bei Hunden ist pure Biologie zum Beispiel. Andere sagen, es ist eine gute Tat, es ist eine aktive Zuwendung. Jesus sagt das auch. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Also nicht nur ein passives Gefühl, sondern ein aktives Tun. Man tut etwas aus Liebe. Es ist ein Geschenk. Liebe verschenkt sich selbstlos. Sie gibt dem anderen etwas, ohne unbedingt etwas zurückzuverlangen. Liebe ist auch immer Beziehung. Eine Beziehung zu anderen Menschen, die über den eigenen Nutzen hinausgeht und auf gegenseitigen Respekt und Ehrlichkeit beruht. In der Beziehung funktioniert Liebe immer auf Vertrauensbasis. Man gibt sich dem anderen hin, der andere gibt sich hin, man vertraut einander. Und zu guter Letzt ist Liebe tatsächlich auch eine Entscheidung. Wer von euch ist verheiratet hier im Raum? Gibt es ein paar, genau. Viele von euch haben es vielleicht gesagt, werdet ihr treu sein in guten wie in schlechten Zeiten. Liebe bleibt auch dann, wenn es schwer oder hart wird oder wenn wir alt, grau und faltig werden. Paulus beschreibt die echte himmlische Liebe im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wie kann ich einen Sonntag über Liebe sprechen und nicht diese Verse zitieren? Ihr habt schon sehnlichst darauf gewartet. Ich werde mein Versprechen einlösen. Hier sind sie. Ein Plädoyer für die Liebe. Paulus packt das zwischen die Geistesgaben und die Dienstgaben und den Auftrag der Gemeinde rein. Es ist so direkt in der Mitte eingebettet. Und er sagt, ohne Liebe läuft eigentlich gar nichts. Aber lasst uns das lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Boah, wie herausfordernd, ha? Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Paulus hat hier einen echt hohen Maßstab an Liebe beschrieben, aber es ist meiner Meinung nach die göttliche Liebe, die er hier beschreibt. Mit der Gott, der Vater, uns Menschen liebt. So sehr jeden Einzelnen von uns heute Morgen, jeden Einzelnen, der zuschaut oder zuhört auch. Gott ist Liebe und Gott liebt jeden Menschen. Das war der ganze Grund, warum er die Menschen gemacht hat. Er hat gesagt, ich will nicht allein sein. Und Gott schuf den Menschen. Der Mensch hat dann so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und Gott hat immer wieder nach Wegen gesucht, den Menschen zu begegnen. Im alten Bund schon gesagt, eine Behausung zu bauen, in der Wüste ein Zelt, in dem er bei den Menschen wohnen wollte, dann später in Jerusalem den ersten Tempel, den zweiten Tempel, im Allerheiligsten. Und dann gab es den Propheten Jesaja. Und der Prophet Jesaja, das ist so das dickste Buch mit in der Bibel, so ungefähr in der Mitte, hat richtig viel Kapitel. Und Jesaja hat im Kapitel 9 ab Vers 1 eine Prophetie begonnen, wo er darüber gesprochen hat, dass Gott einen besseren Plan hat für uns Menschen. Und er fängt an, Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt. Und damit ist nicht unbedingt gemeint, dass Nacht ist oder das Licht nicht geht. Nein, ein Volk, das im Finsteren der Welt wandelt, in der finsteren Welt, mit finsteren Herzen. Und er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Licht kommt ins Dunkel und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Manche sagen auch, damit ist der Stern von Bethlehem gemeint, der über dem Stall aufging. Und dann sagt er, du Herr, wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Also wenn der Bauer sein Erntegut einfährt und dann kommt das volle Getreide oder die vollen Trauben in den Kelter oder in Südtirol, wenn er schon mal macht, da gibt es Berge von Körben mit Äpfeln. Man freut sich, wenn man die Ernte sieht. Man denkt, wow, all die Monate haben wir geschuftet und jetzt ist es da. Oder er sagt, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Man hat ein anderes Volk besiegt und man hat Beute und man teilt die aus und freut sich daran. Wow, Gold und Silber und Schätze. Und Jesaja beschreibt es so in dieser Prophetie. So freut man sich, wenn das Licht kommt. Und dann sagt er, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Das muss man vielleicht ein bisschen aufschlüsseln. Das Volk Israel hatte gegen die Midianiter immer wieder gekämpft und aber auch siegreich gekämpft und den Sieg davon getragen. Und was dabei passiert ist, ist eben, dass sich vom Volk Israel dieses drückende Joch, die Jochstange auf ihre Schulter, das hat sich emporgehoben, weil sie den Sieg errungen hatten und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Wir Menschen sind manchmal auch getrieben in der Welt von verschiedensten Dingen. Und dieser Schriftsteller ist, glaube ich, der Feind Gottes, der Teufel, Satan gemeint, der das Volk getrieben hat. Und dann heißt es, in jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Das ist alles so dieses Kriegstumult, das wird vergehen, das wird verzehrt werden. Und dann warum? Denn. Das ist, glaube ich, das wichtigste Denn im Alten Testament. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst. Und Jesaja beginnt hier zu sprechen über das Kind im Stall. Jesus wird geboren und hat all diese Titel, all diese Attribute. Und das heißt es, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königsreich. Warum spricht er hier vom Thron Davids? Nun, weil Jesus in der Blutlinie Davids geboren ist. Und er verheißt dieses Kind, dieser Sohn, der gegeben wird, der Menschensohn, und dass seine Herrschaft groß wird und der Frieden von seiner Herrschaft, der wird kein Ende finden. Der Friedefürst Jesus wird für immer Frieden bringen. Und er sagt, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Herr Zebaoth heißt Herr der Herrscher, also der mächtige Gott. Das Kind in der Krippe ist das Wunder der Weihnacht. Dieses kleine, zarte Kindlein im Stall geboren. Die Hirten besuchen es. Die Engel sind ihnen erschienen und sie haben sie darauf hingewiesen, er ist geboren, geht hin. Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen und beten ihn an, den Erlöser, den König. Sie huldigen ihn mit Geschenken aus Weihrauch, Myrrhe und Gold. Weihrauch ist ein Zeichen von Anbetung, ein Zeichen der Herrlichkeitswolke Gottes, der manifesten Gegenwart Gottes. Gold für einen König. Der König ist geboren, der König der Herzen. Und Myrrhe, ein kostbares Salböl, ein Bild, ein Symbol auf das Gehen des Königs. Myrrhe wird verwendet, um Tote zu salben. Drei prägnante Geschenke. Sie huldigen dem König, aber sein Königreich, das kannst du nicht in Hektar oder Burgen oder Wäldern oder anderem Gut messen. Es ist ein Königreich in den Herzen der Menschen. Und das ist, worum es an Weihnachten geht. Jesaja schreibt dann in Kapitel 53 weiter und da ist Jesaja sehr umfassend. Jesaja beschreibt das Kommen in Kapitel 9 und dann in Kapitel 53 aber auch das Ende hier auf Erden dieses Königs. Im Vers 4 heißt es dann, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Derselbe Jesaja, der das Kommen des Lichts, des König, angepriesen hat, spricht auch hier über das Leiden des Königs. Jesus, verhaftet, gegeißelt, bespuckt, verhöhnt, ans Kreuz, genagelt, seine Seite durchbohrt, sein Blut vergossen, aber um unserer Sünde willen. Und warum? Damit wir Frieden mit Gott haben und durch seine Wunden Heilung erlangen. Jesaja prophezeit hier den neuen Bund, den Jesus aufrichten wird. Die Absicht, warum Jesus eigentlich gekommen ist. Und warum? Alles aus Liebe. Ich habe vorhin die Liebe beschrieben, was sie sein kann. Liebe ist ein Geschenk, das sich hingibt. Liebe ist auch in schlechten Zeiten da. Liebe tut etwas selbstlos, der Person zur Liebe. Und das ist genau, was Jesus getan hat. Der Sohn Gottes ist genauso wie der Vater, pure Liebe. In Vers 6 heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus gab sich hin aus Liebe, stellvertretend für uns. Jesaja beschreibt uns hier wie so Schafe, die in die Irre gehen. Und es ist tatsächlich so, Schafe sind relativ einfach gestrickt und müssen geführt und geleitet werden. Und die verirren sich auch schnell. Deswegen braucht es einen Hirten mit Stecken und Stab, der da ist. Mit dem Stecken gibt er manchmal so Führung von hinten und dann gibt es den Hirtenstab, der vorne so gekrümmt ist. Wenn die Schafe in den Bergen sich versteigen, ein kleines Lämmlein vielleicht und der Hirte braucht einen verlängerten Arm, dann nimmt er den und hebt das Lamm wieder hoch und führt es auf den richtigen Weg. Was für ein starkes Bild. Jesaja vergleicht uns mit Schafen, aber sagt gleichzeitig, dass Jesus selbst das Opferlamm ist, das zur Schlachtbank geführt wurde. Warum tut er das? Ich möchte Johannes 15, Vers 13 zitieren. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hat Jesus von sich selbst gesagt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Aus Liebe gibt sich Jesus hin, weil er dich und mich so sehr geliebt hat. Jesus hat ja so mit circa 30 Jahren seinen Dienst begonnen und hat sich dann 12 Jünger rausgesucht. Das waren sehr junge Leute, die waren keine 20, das waren so ältere Teenager wahrscheinlich oder gerade so junge Erwachsene. Und mit denen ging er 3 Jahre durch die Lande. Und er hat mit ihnen auch über diese Themen gesprochen. Manches haben sie nicht verstanden. Vieles haben sie erst danach verstanden, nach dem Kreuz. Und ich möchte da ganz kurz lesen aus Lukas Kapitel 24, die Verse 44. Er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Es gibt bei den Propheten viele Stellen über Jesus und sein Leben, auch in den Psalmen. Und er sagt, all das muss erfüllt werden. Und dann heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am 3. Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und sieh, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus hatte alles vorausgesagt, nochmal seinen Jüngern auch. Er gibt sich selbst als Opfer hin, damit wir Frieden mit Gott haben. Wie geschieht das? Nun, wenn wir Schlechtes oder Böses tun, dann bezeichnet das die Bibel als Sünde. Und diese Sünde muss wieder gut gemacht werden. Und das geschieht nicht, indem du 10 Vaterunser betest oder 3 Rosenkränze. Das geschieht, indem du das Opfer annimmst, was Jesus gewirkt hat. Jesu Blut bezahlt für deine und meine Schuld. Und wir können im Gebet direkt zu ihm kommen und sagen, ich habe gesündigt, ich erkenne Jesus, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Vergib mir, wasche mich rein. Und durch dieses Gebet geschieht dieses Wunder, dass wir wieder reingewaschen werden, gelöst werden von der Sünde und in einen gerechten Stand vor Gott kommen. Es gibt in Ezekiel eine Stelle, da wird über das Herz geschrieben. Und dieser Stelle wird ein Vergleich gemacht. Und ich lese das mal mit euch zusammen. Hekel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das steine Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Er sagt, dass unsere Herzen wie Stein sein können. Hartherzig. Verschlossen, undurchdringbar. Dann heißt es weiter, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich glaube, das kommende Bild, das drückt ganz gut aus, wie ich mir Gott manchmal vorstelle. Und das gilt für Ungläubige und Gläubige gleichermaßen. Ihr seht hier jemanden, der verletzte Herzen heilt. Und so stelle ich mir das bei Gott auch vor. Gott ruft uns. Er sagt, komm zu mir. Vertrau dir mein Herz an. Vertrau mir dein Herz an. Ich will es heilen. Bei mir ist es gut aufgehoben. Und es braucht immer diesen Schritt von uns aus, dass wenn Gott sich anbietet, dass wir Ja sagen. Dass wir sagen, ja, ich gehe auf dich zu. Ich vertraue mich dir an. Wir singen das in manchen Liedern. Ich gebe dir mein Herz und sage, ich liebe dich. Und das ist diese Hingabe an ihn. Und dann nimmt er dieses Herz und er tut das, was in Ezekiel beschrieben wird. Er nimmt das Steinere, das Hartherzige hinaus und schenkt uns ein fleischendes, weiches Herz. Und er wirkt es durch seinen Heiligen Geist in uns. Und das ist für mich Liebe pur. Und als letzte Stelle für heute in Johannes 3, Vers 16 bis 18, da wird es nochmal so gut ausgedrückt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es kommt eines Tages der Moment, wo wir vor Gott stehen, wo es heißt vor seinem Richterstuhl, aber der Moment, wo er seinen Sohn in die Welt gesandt hat vor 2000 Jahren, da war nicht die Absicht des Richtens. Da war die Absicht der Rettung. Jesu Kommen in der Krippe ist eine Rettungsaktion für die Menschen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und so reicht Gott seine Hand und sagt, nimm das an, ich lade dich ein, komm in Beziehung mit Gott. Ich möchte abschließend noch darüber reden, oder andersrum gesagt, ich glaube, dass jeder von uns eine Sehnsucht nach Liebe hat. Eine Sehnsucht nach Annahme, nach Geborgenheit. Gott bietet sich da als Quelle der Liebe an. Der Mensch verläuft sich manchmal und versucht es an anderen Stellen zu finden. Du kannst dich verlaufen bei Party und Alkohol. Du kannst dich verlaufen in einer Beziehung. Du kannst dich verlaufen in der Karriere. Du kannst dich verlaufen in irgendwelchen Süchten oder Substanzen. Du kannst dich auch verrennen in der angeblichen Liebe, die dir vorgegaukelt wird, dass Pornografie sie dir gibt. Aber es wird nie das Loch in dir füllen nach dieser Sehnsucht, wie Gott alleine das tun kann. Gott selbst ist bedingungslose Liebe und er ist derjenige, der es geben kann. Und wir als Christen tun gut daran, uns immer wieder auffüllen zu lassen von ihm. Diese Erfahrung der Liebe immer wieder bei ihm zu machen. Das ist notwendig, denn wir alle sind in einer Klasse bei Gott. Ein Studiengang. Soll ich dir sagen, wie der heißt? Lieben will gelernt sein. Vom Meister dürfen wir das Lieben lernen. Wir haben vorhin die Worte von Paulus gelesen, ein hoher Maßstab. Wie kann ich das denn erfüllen, Christian? Nun, als erstes, indem du die Liebe Gottes für dich immer mehr erkennst und annimmst. Indem du Jesus als Sünder in dein Leben einlädst, dich zu Gott hin bekehrst und dann beginnt diese lebendige Gottesbeziehung und du bist automatisch eingeschrieben in den Studiengang, Lieben will gelernt sein. aber du darfst es dann vom Meister lernen. Du darfst Gottes Liebe erfahren, er zeigt dir, was wahre Liebe ist. Paulus schreibt im Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Das ist ein kontinuierlicher Fluss durch den Geist Gottes, durch den Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird. Und da dürfen wir immer wieder andocken, entdecken und erleben. Wie geht das ganz praktisch? Starte deinen Tag mit einem Gebet. Lehre mich lieben, wie du liebst. Lehre mich Menschen mit deinen Augen zu sehen. Jesus gibt uns eigentlich nur zwei Gebote. Er sagt, den Herrn, dein Gott, zu lieben mit allem, was in dir ist. Und das zweite, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses lieb deinen Nächsten, das ist manchmal herausfordernd. Und es hat damit zu tun, dass wir erkennen, wie sehr wir geliebt sind. Liebe ich mich eigentlich? Kann ich mich annehmen? Bin ich okay mit mir? Und das heißt nicht, dass du ohne Macken bist oder 100% perfekt sein musst. Aber kannst du wirklich sagen, ja, ich bin geliebtes Kind Gottes. Und diese Liebe Gottes gibt dir diesen Selbstwert und lässt dich verankert sein in einem ganz tiefen Frieden, dass du okay bist mit ihm und dass du geliebt bist. Lehr mich lieben, wie du liebst. Und lehr mich, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Ich glaube, die Liebe Gottes beweist sich an den Christen immer, wie wir im Umgang sind mit anderen. Sagt Jesus auch, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ich gesandt wurde. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt seit ein paar Jahren diesen Lieblingssatz, oh, das triggert mich voll. Meine Chefin, boah, die triggert mich. Mein Pastor triggert mich. Meine Frau triggert mich, der März triggert mich, alle. Also wusste gar nicht, dass ich so viele Triggerpunkte habe. Voll getriggert. Ich als Jugendlicher bin in der Welt aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, wir waren nie getriggert. Aber vielleicht gab es ein anderes Wort dafür. Genervt. Wir waren alle genervt. Nicht weniger als heute. Und es ist herausfordernd. Weil wir Menschen nicht perfekt sind. Wir selbst nicht, aber die anderen nicht. Es gibt einen amerikanischen Prediger, der heißt Philip Yancey und hat ein Buch geschrieben, Gottes erstaunliche Gnade. Auf Englisch, What's so amazing about grace? Und er spricht darüber, dass er auch so Leute haben, die ihn echt genervt haben. Und dann ist er ins Gebet gegangen, aber es war erstmal so ein fleischliches Gebet. Oh Herr, du siehst so und so und zeig ihm doch endlich, wie es richtig geht und mach ihn doch endlich zu dem Christen, den du in ihm siehst. Und Gott war irgendwie so still oder gar nicht und so. Und er ist dann auf eine Reise mit Gott gegangen und Gott hat ihm gesagt, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Und er hatte dann den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, du hast Personen in deinem Leben, die dort absichtlich drin sind, damit du Gnade und Liebe lernst. Und Philip Yancey nutzt den Begriff Grace People. Gott gibt ihm Grace People, an dem er die Liebe Gottes und die Gnade Gottes praktizieren kann. Und ich fand das so stark. Andere höher zu achten als sich selbst, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, dem anderen vergeben, auch wenn der andere noch gar nicht bereit dazu ist, Nähe zulassen und Nähe schenken, wo dir das vielleicht schwerfällt aufgrund von Vergebung, Missbrauch. Meinem Mitmenschen gnädig zu sein und einen Neubeginn zu schenken, einen Neustart. Großzügigkeit, Geduld, Mitgefühl, all das sind so Facetten der Liebe. Und sie zu lernen, ist der Studiengang, in den du eingeschrieben bist, an dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz. Du bist automatisch dabei. Himmlischer Studienausweis. Studentenrabatt, kannst du das nächste Mal im Kino sagen. Und im selben Vers, im Kapitel in Johannes 15, wo er sagt, größte Liebe hat der, der sein Leben für andere hingibt, da sagt er auch noch, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und ich möchte noch ein Zitat vorlesen, über das ich die Woche kam. Einige der Älteren von euch kennen wahrscheinlich Bono von U2, der Leadsänger, der sein ganzes Leben immer wieder sich mit Glaubensthemen auseinandergesetzt hat, auch karitativ seit Jahrzehnten extrem aktiv ist. Und er sagt, dass Christsein sich in der Liebe zeigt, dass wir anderen Gutes tun. In einem kürzlich erschienenen Buch, da war ein Zitat von einem Dialog mit ihm, wo er erzählt, dass er in der Kirche saß, vor langer, langer Zeit, und dann wurde ihm so bewusst, Liebe muss zu einer Handlung oder etwas Konkretem werden. Wenn Liebe ist, dann müsste etwas passieren. Ja, es müsste sogar eine Inkarnation geben. Liebe muss zu Fleisch gemacht werden. Aus Liebe wurde Gott Mensch und gab sich stellvertretend hin. Liebe bringt immer eine Aktion hervor. Gott liebt die Welt und hat seinen Sohn gesandt, weil er uns liebt. Und weil wir geliebt werden, wollen wir anderen weitergeben und auch weiterlieben. Und das ist für mich einfach so die Botschaft der Liebe, die ich euch heute mitgeben wollte. Jetzt fehlen mir die Worte hier am dritten Advent. So fühlt euch geliebt von Gott, fühlt euch umarmt, fühlt euch angenommen. Und wenn du da noch kämpfst, du kannst gerne nachher zu mir kommen, ich bete gerne mit dir, aber bete auch diese Gebete. Lehre mich zu lieben, wie du liebst. Lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen und lass uns echt ein Leuchtfeuer der Liebe in die Welt hinaustragen. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass er seinen Sohn gesandt hat. Amen.